Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal ist die Woche 35 schon wieder angesagt. Und oh, was eine turbulente Woche das doch war. Da ging es natürlich komplett rund. Nein, ich meine jetzt nicht unbedingt, dass ein CEO zurückgetreten ist. Nein, es gibt sogar noch Wichtigeres an. Aber ich werde mich natürlich ausnahmsweise, muss ich sagen, auch zu dem Thema mal äußern. Und ich sag's euch gleich, wenn ihr Apple-Fans seid, dann dann am besten jetzt den Podcast beenden, ja, nicht weiter anhören. Ihr werdet nicht sehr erfreut sein über das, was ich dazu noch zu sagen habe. Also fangen wir mal aber jetzt mit was anderem an, so dass ich mich so mal so langsam, aber sicher reinsteigern kann, ja. Und zwar nochmal als kleiner Nachtrag, ja, zur Gamescom 2011. Das ging fast an mir vorbei, aber ich habe dann einen Newsletter gelesen von Giga, und dass ein dummdreister Beitrag auf RTL hier die Games-Community ganz stark verärgert hat. Es hat also richtig Entrüstung gegeben, deswegen. Und ja, ich kann es auch verstehen, ein ganzes Stück weit, ja, dass das eben gar nicht so toll ankam bei der Community. Oh, ich habe es deswegen fast nicht mitbekommen, weil ich RTL eigentlich sowieso nicht schaue, ja. Und naja, die Giga-Redaktion, die hat das dann eben aber in einer Rundmail eben nochmal publik gemacht. Ja, sieh da, die Beweise, sage ich mal, in Anführungszeichen, sind auch schon gesperrt worden auf YouTube, auf Veranlassung von RTL natürlich, ja. Aber es gibt da durchaus noch andere Videodienste und dort ist eben dieses Material noch einzusehen. Da kann man sich dann selbst davon überzeugen, wie dieser Sender eine ganze, ja, ich möchte schon fast sagen, Kulturrichtung da aufs ganz Übelste diffamiert und beschimpft und versucht, in ein Schema reinzupressen, das vielleicht ein paar kranken Köpfen von den RTL-Redakteuren da entstanden ist. Mit der Realität hat das allerdings überhaupt nichts zu tun. Das sollten die vielleicht mal ohne Scheuklappen auf so eine Gamescom gehen. Aber ich bezweifle, dass da auch der Wille vorhanden ist. Stattdessen sucht man natürlich da mehr nach Zuschauer, die eben da dann diese Sendung gucken wollen und, naja, sag mal, das RTL Zuschauerniveau ist dann auch dementsprechend so, dass man mit vernünftigen Beiträgen da wohl ja die Zielgruppe verfehlen würde. Viel schlimmer, und damit ist auch der Gamescom Review eigentlich schon zu Ende. Viel gab's ja eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich habe ja ausgiebig darüber gesprochen. Viel schlimmer als das ganze Hickhack um Ansehen und so weiter sind die realen Probleme, die es in Japan gibt durch Fukushima. Ja, der Tsunami, ja, das Erdbeben ist in den Hintergrund gerückt, denn diese Schäden lassen sich mit Schweiß und langer Zeit beseitigen. Natürlich nicht die Opfer, die unzähligen, die es dadurch gegeben hat. Nur das sind Sachen, die liegen zurück, die kann man nicht ungeschehen machen. Was noch nicht zurückliegt, aber man es auch nicht ungeschehen machen kann, das ist der dreifache GAU in Fukushima. Alle drei Reaktoren sind geschmolzen. Das hat TEPCO jetzt, ach ja, endlich, ne? Könnte man fast sagen. Wieder mal, naja, sie haben zugegeben, ja, drei Reaktoren sind geschmolzen. und mindestens einer davon hat katastrophale Folgen aufgezeigt. Und deswegen wurde eine Evakuierungszone ja um Fukushima relativ schnell errichtet. Und diese 20 Kilometer wird jetzt zur Todeszone erklärt. Das heißt, niemand wird wohl hier wieder in absehbarer Zeit wohnen können. Die Regierung hat jetzt, wie ich finde, viel zu spät hier reagiert und hat jetzt das Gebiet also für längere Zeit als unbewohnbar erklärt. Und das bedeutet diese, es sind übrigens, um das gleich zu korrigieren, es sind keine 20 Kilometer, es sind 20 Meilen. Ja, eine 20-Meilen-Sperrzone. Die wurden also jetzt als unbewohnbar erklärt, und zwar auf lange Zeit. Bisher hatte man ja den Anwohnern immer wieder Hoffnung gemacht, dass sie irgendwann nochmal in ihre Häuser zurückkehren könnten. Das war natürlich von vornherein eigentlich vollkommen unmöglich. Das weiß man aus Erfahrungen, die man in Tschernobyl gesammelt hat. Die Menge an Radioaktivität, die freigesetzt wurde, ist eine riesige Katastrophe. Viele Experten behaupten, dass wesentlich mehr Radioaktivität freigesetzt wurde als in Tschernobyl. Warum haben wir hier die Auswirkung nicht? Weil wir weiter weg sind, klar, als jetzt der Reaktor in Tschernobyl war. Erstens. Und zweitens, weil es eben keine so heftige Verdampfung, Verpuffung gegeben hat, wie in Tschernobyl. Und das war eben auch ein Grund. Das heißt aber eben nicht, dass jetzt damit Probleme beseitigt sind. Im Gegenteil, die ganzen strahlenden Partikel, die liegen jetzt dort in der Region. Glücklicherweise auch da regional begrenzt. Tokio ist wohl, wie soll ich denn das sagen? Einer der größten Katastrophen überhaupt entgangen, kann man ja nicht sagen. Sind ja eigentlich nicht ganz entgangen. Aber es hätte können wesentlich schlimmer werden. Die Leute in Tokio sind zumindest, was die Strahlung anbetrifft, einigermaßen sicher vor direkten Auswirkungen. Was natürlich nicht heißt, dass da keine Probleme später mit der Nahrungskette auftauchen wird. Denn große Teile des Meeres sind verseucht worden. Auch ein großes Gebiet, das intensiv zur Landwirtschaft genutzt wird, ist verseucht worden. Und diese Belastung hört nicht abrupt bei den 20 Meilen auf, sondern darum herum ist die Belastung eben auch größer und entsprechend höher wird die Gesamtbelastung der japanischen Bevölkerung werden durch Nahrungsaufnahme etc. Das alles ist so gravierend, dass man, dass ich alleine hier jetzt eine Stunde darüber reden könnte und auch ja, viele Expertenmeinungen da mit einflechten müsste. Deswegen lasse ich es mal. Im Internet gibt es genug Informationsquellen, verlässliche Informationsquellen. Ich sage es gleich, das ist nicht die japanische Regierung, auch wenn der Ministerpräsident Kan endlich zurückgetreten ist. Meiner Meinung nach hätte das schon viel, viel früher müssen passieren, nachdem er ja die Bevölkerung so schamhaft, so schamlos angelogen hat und versucht hat, mit TEPCO zusammen das zu vertuschen. Das war auch ein Vorgeschmack, was auch uns passieren würde, wenn in unseren Reaktoren hier etwas passieren würde. Wie dann, selbst wenn die Strahlenkrankheiten direkt durch die Bestrahlung quasi auftreten würden, würde man noch versuchen zu leugnen. Ja. Und das ist eine Schande, das ist unglaublich, wie sowas im 21. Jahrhundert bei einer Nation wie Japan, die technologisch und demokratisch weit, weit fortgeschritten ist, noch passieren kann. Aber wie gesagt, das ist ein Lehrbuchbeispiel, dass auch bei uns das so passieren würde, dass dann eben Freiheit, Demokratie und Vertrauen, ja, innerhalb von Stunden zerstört werden durch solche Aktionen. Gut, wie gesagt, informieren kann man sich im Internet, was das genau bedeutet. Auf jeden Fall, diese 20-Meilen-Sperrzone wird wohl eingerichtet werden. Es wird noch untersucht und wird dann entschieden werden, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass das eben eine, ja, für lange, lange Zeit, das ist wahrscheinlich mehrere hundert Jahre gesperrte Zone um Fukushima geben wird. Unglaublich, aber. Ist wohl so. Linux, um da mal jetzt was Freudiges wieder zu bringen. Ja, hier Linux, da ist schon der Tux. Den habt ihr aber bestimmt schon öfters gesehen. Der ist nämlich in jeder Sendung vorhanden, gell? Ja, braver Tux. Ja, Linux wird 20. Ja, ist aber kein bisschen müde. So sieht das aus. Jawohl, Linux wird tatsächlich 20 Jahre. Wer hätte das gedacht? Man kann sich auch gar nicht so vorstellen. 20 Jahre, man denkt gar nicht, dass das schon so alt ist, das Betriebssystem, ja, weil eigentlich sieht man ja in Linux eher was Neues, ja, und so weiter. Aber eben 20 Jahre ist es schon her, seit eben Linus Torvalds sein Linux-Kernel 0.01 veröffentlicht hat. Und deswegen gleich hier nochmal als Anmerkung, weil hier in dem Artikel von Heise steht, als Linus Torvalds vor 20 Jahren sein Linux 0.01 ins Internet stellt. Das stimmt nicht, das kann man so nicht sagen. Deswegen gab es auch immer wieder Quälereien. Auch die Linux-Geschichte ist da nicht davon verschont geblieben, dass nämlich eben zum Beispiel die Free Software Foundation, allen voran Richard M. Stallman, dann eben auch behauptet oder gesagt hat und verlangt hat, dass eben Linux, New Linux, also GNU Linux heißt und nicht einfach nur Linux, weil Linux ist der Kernel und nicht das Gesamtbetriebssystem, weil eben der größte Teil des Betriebssystems Linux aus GNU-Produkten besteht, aus New-Produkten, ja. Und deswegen also New Linux. Ja, das ist also so auch korrekt. Aber wir sprechen deswegen jetzt von Linux, weil es eben den Linux-Kernel geht, der eben vor 20 Jahren entwickelt wurde. Und das ist auf jeden Fall denkwürdig. Juli 1991, und jetzt sagt man, wow, 1991, ja, das war doch erst gerade vor kurzem. Nein, okay, Leute. Na, ihr wisst, was ich meine. Okay, aber. Am 25. August 1991 dann schickte, also im Juli wurde in der Minix News Group die Definition der Unix-Systemschnittstellen gepostet und am 25. August 1991 schickte dann Linus Torvalds eben ein Posting hinterher, in der erstmals erwähnt wurde, dass ein Betriebssystem für den ja, Intel 386er Prozessor arbeitete. Jawohl. Und ja, auch Minix hat damit was zu tun. Das Ganze ist ja aus einem, ja, sagen wir mal, Frust heraus entstanden. Minix und Unix. Minix war eben nicht sehr, ja, sagen wir mal, interessant, nicht sehr erweiterbar und vor allem nicht sehr umfangreich und Unix war kaum zu konnte man sich kaum leisten, ja. Selbst große Firmen hatten damit Probleme und deswegen hat man sich mal dran gemacht, eine sozusagen eine freie Version von Unix zu erschaffen und ja, Linux könnte man, es gibt da immer wieder auch da Diskussionsbedarf, aber ein Linux, also Linus Torvalds Unix, als Linux dann, ja, Linux, ja, Linux, Linux, also wie man es auch aussprechen will, ich glaube, da spricht das jeder anders aus mittlerweile, genau wie das GNU-Projekt, New-Projekt, GNU-Projekt oder was weiß ich noch alles, was es dafür Möglichkeiten gibt, ist ja aber auch wurscht, denn hier steht aber auch nochmal genau dann drin, dass eben das komplette Betriebssystem GNU Linux war dann eben geboren. Und übrigens, das GNU-Projekt wurde 1984 bereits von Richard Stallman ins Leben gerufen und deswegen hat es auch schon so viele Tools gehabt, dass eben, Und das war eben eine Fundgrube, weil es ja eben auch unter dieser Open Source Lizenz stand, beziehungsweise als freie Software damals vermarktet wurde. Und da konnte man sich dann natürlich als Betriebssystembauer, der einen Kernel hatte, dann durchaus bedienen und die Programme entsprechend anpassen, so dass dann recht schnell ein solches System auf die Beine gestellt war, dass man hätte so wahrscheinlich gar nicht machen können, wenn man eben diese ganzen New-Projekte die Software nicht gehabt hätte. Ja, so ist das. Und ja, da geht's, also ging es halt rund. Man kennt ja die ganzen Auseinandersetzungen, die es dann später hinaus gab. Übrigens der Minix-Erfinder Andrew Tannenbaum, der hat dann auch ein berühmtes Posting 1992 im Januar gesagt, Linux ist obsolet, also Linux braucht man nicht. Und ja, wie wurde der Mann Lügen gestraft? Ja, wie? Der muss doch wirklich schon verbittert gewesen sein, weil Linux dann so ein Riesenerfolg war, während Minix noch nicht mal die vom Namen her auch nur annähernd so bekannt wurde wie eben dann das Linux. Tux, der Pinguin, wurde 1996, jetzt hätte ich fast hier noch die Daten vertauscht. Ach, schade, dass hier jetzt nicht drin steht, wann das Tux-Maskottchen, also das Linux-Maskottchen der Tux eben eingeführt wurde. Auf jeden Fall hat es Microsoft 2001 diesen verballhornt, ja, indem er hier darauf gebaut hatte, die Leute zu verunsichern und zu sagen, tja, das ist Linux, sie ist doch überall anders, es gibt so viele Distributionen und alles ist durcheinander gewürfelt und so weiter. Tja, das scheint aber da auch nicht viel geholfen zu haben. Linux hat vor allem im Serverbereich massiv an Boden gewonnen und dann hat es auch sehr schnell den Einzug geschafft auf professionellen Rechnern. Und zwar wurde zum Beispiel der BioWolf Cluster aus 68 Alpha-Rechnern 1998, der es in die Top 500-Liste der schnellsten Rechner der Welt geschafft hat, mit Linux betrieben. Und heutzutage läuft Linux auf über 80% der Superrechner. Klar, es ist anpassbar, es ist frei und so weiter. Und deswegen ist das natürlich das ideale Betriebssystem für professionelle Untersetzer, sag ich mal so. Ganz toll, also Linux wird 20 und feiern ist angesagt. Juhu! Ich glaube, ich muss einen Linux Geocache mal legen jetzt. Gibt schon einen, glaube ich. Richard M. Stallman, der hat ganz davon abgesehen im Guardian auch ein Interview jetzt gegeben. Und zwar wegen was ganz anderem. Aber es könnte vielleicht auch, sage ich mal, nachdenklich machen, was denn passiert wäre, wenn Softwarepatente damals schon in diesem Ausmaß, in Europa vor allem, auch Fuß gefasst hätten. Ob es dann eben Linux überhaupt in der Form geben würde. Stallman schreibt jedenfalls im Guardian über das sogenannte Einheitspatent. Das ist ein äußerst gefährliches Patent, sein kann oder ist, ja. Und dass damit die Entwicklung, die freie Entwicklung von Software schon fast unmöglich wird, ohne dass man damit rechnen muss, dass man eben bestraft wird und so weiter. Ja. Also wie man es auch dreht, wie man es auch wendet, man kommt immer wieder dazu hin, dass Patente absoluter Mist sind. So sieht's aus. Ursprünglich wurden Patente halt mal dazu eingeführt, eben um kleine Erfinder zu schützen. Mittlerweile wird es eben nur noch ausgenutzt, damit große Konzerne sich ihre Taschen noch mehr füllen können und Innovation, Fortschritt wird dadurch massiv behindert. Und deswegen muss man natürlich schauen, dass man da nicht jetzt hier, vor allem in Europa, durch so ein Einheitspatent dann ins Hintertreffen kommt. Die Free Software Foundation macht sich derweil für eine Petition stark. Ist nichts Neues. Kurios ist daran, es geht dabei um die Audioausgabe, also um den Podcast This American Life. Und zwar, der soll doch bitte auch in Ogwarbis angeboten werden. Warum ist das interessant? Und zwar, This American Life hat einen sehr interessanten Beitrag über den Missbrauch von Patenten gemacht und auch hat da auch richtig Position ergriffen auf der Seite der Patentgegner. Und das ist auf jeden Fall hörenswert gewesen. Die FSF hat diesen MP3-Podcast dann umgewandelt in Ogwarbis und hat das dann auch eben den Leuten zugänglich gemacht. Gleichzeitig war es natürlich sehr dubios, denn wenn man bei so einem Podcast eben sich so vehement gegen Softwarepatente ausspricht und dann MP3 benutzt, das ja auch patentbelastet ist, stoßt das schon etwas bitter auf. Deswegen hat man die Macher von This American Life da doch gebeten, auch diesen Podcast auch in Ogwarbis anzubieten. Leider haben die bisher darüber keine Reaktion gezeigt. Und jetzt gibt es eben eine Petition, die kann man unterschreiben und eben dann verlangen oder bitten eben, dass dieser Podcast auch in Ogwarbis gemacht wird. Klar habe ich das natürlich auch gemacht, weil Ogwarbis verdient da auf jeden Fall auch berücksichtigt zu werden, ein patentfreies, technisch hoch überlegenes Audioformat, also wesentlich besser als MP3 bei gleicher Dateigröße und dazu auch noch patentfrei. Was will man mehr? Ogwarbis for the win, würde ich mal sagen. Geld sparen und Umwelt schonen, ja, weil wir schon gleich bei alternativen Sachen sind, ja, wie eben Ogwarbis und Linux, ja, und da kommen wir doch gleich wieder zu Sachen, was kann man machen, um eben Umwelt zu schonen und eben auch noch Geld zu sparen. Ein ganz simples Prinzip, werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum das gerechnet das in einem Tech-Podcast ist, ja, aber ich habe es gelesen bei Lifehacker bekommen und war sehr fasziniert damit und es ist eigentlich das, was ich auch schon seit vielen Jahren praktiziere und wurde da halt jetzt eben auch bestätigt wieder, die halbe Menge an Waschmittel in der Maschine hat die gleiche Waschleistung, man spart die Hälfte des Waschmittels und man schont die Umwelt massiv dadurch, dass man eben nur noch die Hälfte an Reinigern in das Abwasser bringt. Das gilt auch, wenn man einen naturverträglichen Reiniger hat, denn auch da muss die Natur den auch erstmal abbauen. Ja? Und das ist auf jeden Fall ist dann natürlich die beste Möglichkeit, einfach nicht so viel Mittel in die Umwelt zu pusten und das dürfte für die meisten, ich bin da ganz realistisch, dürfte das der Hauptgrund sein. Man kann jede Menge Geld sparen, denn die Preise für ein gutes Waschmittel sind ja unverschämt, ja, wirklich unverschämt und es ist tatsächlich so, sowohl der im Artikel als auch, wie gesagt, ich mache das schon seit Jahren, haben da gezeigt, diese Tests, dass eben die Hälfte des Waschmittels, die angegeben ist, auf der Packungsbeilage beziehungsweise auf der Packung, ist ausreichend. Warum? Klar, erstmal gibt man natürlich noch etwas zu, damit auch eine Reserve vorhanden ist. Ja, diese Reserve ist allerdings bei heutigen Maschinen absolut unnötig, wenn man mal sieht, was die Maschine allein schon schafft ohne Waschmittel. Und die Hälfte Waschmittel ist da absolut ausreichend. Ja. Und auf der anderen Seite machen das natürlich die Hersteller, das ist jetzt natürlich eine Unterstellung, aber die Tests scheinen darauf hinzuweisen, geben das natürlich auch gerne so großzügig an, die Menge an Waschmittel, klar, weil je schneller das Waschmittel aufgebraucht ist, desto häufiger muss man auch wieder nachkaufen. Und deswegen ist das eben ein Zusammenspiel mit modernen Maschinen und damit meine ich Maschinen, die nicht älter als 15 Jahre alt sind, höheren Angaben, die nicht gebraucht werden, und eben auch das Ganze drumherum, dass eben auch die Waschmittel effektiver geworden sind. Und deswegen reicht das. Ja, und man kann das durchaus mal probieren. Probieren gegenüber studieren heißt es ja immer. Ja, und dann könnt ihr das mal ausprobieren, ob es euch zusagt. Ich habe bisher, wie gesagt, nie Probleme damit gehabt. Und ja, Geld sparen, Umweltschutz, das ist doch sehr verlockend dann, oder? Ja, also. Gut, und jetzt kommt das unvermeidliche Thema, zu dem ich aber, wie gesagt, einiges zu sagen habe. Also Apple-Fans, ja, jetzt abschalten, wenn ihr eure Nervenkostüme schonen wollt. Das wird für euch sowieso wahrscheinlich unverständlich sein. Denn viele, muss man ganz klar sagen, von den Apple-Fans sind schon total sinnfrei gemacht worden oder so, ja. Also haben da keinen Sinn mehr für die Realität. Der Steve Jobs ist zurückgetreten. Ja, das war die große Nachricht. Viel zu spät. Außerdem sitzt er noch im Vorstand, glaube ich, und im Aufsichtsrat, ich weiß nicht mehr genau. Ist also nicht ganz weg von Apple, das muss man auch sagen. Aber es ist sowieso viel zu spät. Das Unternehmen Apple ist ruiniert. Ja, jetzt würden manche sagen, ha, was für ein Planet lebt denn der? Apple geht so gut wie noch nie. Ja, ich rede nicht von Geld. Ich rede von das, was Apple einst mal war und das, was Apple heute ist. Als ich hole jetzt einfach mal ein bisschen aus, als ich in den Anfang 90ern Apple-Fan war, ja, und einen Apple-Computer nach dem anderen gekauft habe, da stand die Firma Apple noch für etwas, nämlich für ein alternatives System, eine Möglichkeit, sich vor dem bösen Moloch Microsoft zu drücken, ja, mit Geräten, die verlässlich waren und die funktioniert haben, absturzsicher und bedienerfreundlich. Und von dem Ganzen ist eigentlich nichts mehr geblieben. Vielleicht noch bedienerfreundlich, aber auch das nur mit Einschränkungen. Weil Bedienerfreundlichkeit heißt nicht, dass ich einen Button habe, ja, oder dass ich mit meinen Geräten nichts mehr anfangen kann. Sondern Bedienerfreundlichkeit muss heißen, ich muss alles machen können, nur besser. Ja, also besser bedienen. Und das ist eben eine Sache, wo ich ganz klar, ich hab ja schon öfters mit Apple mal, also ich hatte schon früher mit Apple aufgeräumt gehabt. Mein letzter Apple-Computer war ein MacBook 2,2 GHz mit Santa Rosa Chipsatz, also so arg lang ist es noch gar nicht her. Aber ich habe da einfach gesehen, dass da keine Möglichkeit mehr gibt, dass Apple nochmal eine Firma wird, mit der ich mich identifizieren kann, die ich ideologisch noch vertreten kann, irgendein Produkt von dieser Firma zu kaufen. Von solchen Firmen kaufe ich eben nichts. Ja. Verarschen die Kunden, Entschuldigung, dass ich das so krass sag. Die Produkte sind von der Qualität her mittlerweile unterirdisch. Reine Consumer-Produkte mit professionellen Einsatz hat nichts mehr zu tun. Die Tatsache, dass es immer noch Leute die Stange für Apple halten, sind eben genau diese Sachen, die ich nicht verstehen kann. Diese Abhängigkeit, diese fast schon religiöse Zugehörigkeit, ja. Man verschließt die Augen vor der klaren Realität, dass die Geräte genauso häufig abstürzen wie jeder Windows-PC, dass man sich einsperren lässt, ja, bevormunden lässt, dass der Moloch Microsoft niemals so rigoros seine Systeme abgeschottet hat, wie das Apple tut. Dass man nie so rigoros Microsoft oder IBM probiert hat, seine Kunden dermaßen zu binden, ja, und einfach an sich zu halten, ohne Rücksicht auf Freiheit in diesen Systemen. Und man hat einfach darauf spekuliert, dass die Leute sich einfach ergeben, fallen lassen und sich unterordnen unter diesen Einheitsbedienungswahnsinn, ja, wo man selbst um ein Musikstück auf den Player zu bringen noch iTunes braucht, mit einer Software, die Megabytes an Daten braucht. Ich weiß gar nicht, wie viel die aktuelle Version braucht. Ich hab die iTunes-Version, ich glaube, hat über 100 MB Speicherplatz gebraucht, habe ich aufgehört. Ja, das war dann Ende. Ja. Man hat die Leute zum DRM quasi gebracht, auch wenn man danach hier versucht hat, es so darzustellen, als ob man die Musikfirmen dazu gebracht hat, jetzt auf DRM zu verzichten. Ja, aber Apple war das als erste Firma DRM, ja, weit unter der Bevölkerung verbreitete. Die haben DRM akzeptierbar gemacht. Ja, so ist das. Und nicht umgekehrt, wie es immer wieder gerne von den Geschichtsverfälschern dargestellt worden wäre. Und also es bleibt viel zu sagen, was nichts mit dem Rücktritt von Steve Jobs zu tun hat. Aber warum jubel ich jetzt nicht? Steve Jobs ist weg, jetzt wird Apple wieder gut. Nein, Apple hat eben ein Problem. Apple ist stifiziert, ja. Gechopst worden sozusagen. Es ist von Grund auf zu dem Unternehmen geworden, gegen das Apple früher immer gekämpft hat. Apple ist das neue IBM. Nur im Consumer-Bereich. Und das ist noch schlimmer. Das muss man ganz klar sagen. ABM nenne ich das dann. Leider nicht ganz so lustig, denn ich finde es schade, was aus Apple geworden ist, dass Apple hier das zweite IBM ist. Manche sagen auch das zweite Microsoft. Aber so schlimm wie Apple war Microsoft nie, was eben dieses Ganze das ganze Gehabe hier aufgebracht hat, ja. Dieses viel zitierte Steve's Reality Distortion Field, ja. Das ist allerdings jetzt weg. Und wir schauen mal, wie Apple langfristig jetzt sich schlägt. Ja. Wie gesagt, Apple wird den Kurs jetzt weiterführen, auch ohne Steve Jobs. Es wird hier keinen Wechsel geben hin zu dem alten Apple, wie man es mal gekannt hat. Ja, es wird jetzt genau wieder weiter die grottenschlechten Designerprodukte geben, ja, die man sich kauft, um anzugeben, obwohl das ja auch schon sinnlos ist, ja. Wenn etwas jeder hat, ja, wie soll man sich denn dann noch abgrenzen und etwas Besonderes sein? Nein, man ist jetzt das Einheitsvieh geworden. Ja, sorry, tut mir leid, Leute. Ihr seid als Apple-Fans jetzt das Einheitsvieh, ja. Die Clicky-Bundi-Generation, die sich verlässt auf eine Firma und auf deren Gnaden unerbittlich angewiesen ist. Ja, sorry Leute, nee, da kann ich nicht mit, da will ich nicht mit. Und deswegen ist Apple in der Form für mich tot. Ja. Das ist nicht mehr das Apple, das es früher mal war. Und das wird es auch in absehbarer Zeit nicht sein. Die ganzen Stellen, die ganzen maßgebenden Leute sind von Steve Jobs Hand verlesen. Die werden das Unternehmen so weiterführen, wie Steve Jobs auch getan hat. Und wie gesagt, er ist ja nicht ganz weg. Er ist ja noch immer bei Apple und in einer kräftigen Position. Und deswegen wird es nichts ändern. Das Einzige, was sich ändern kann, ja, und vielleicht bleibt das auch zu hoffen, dass Apple dann vielleicht auch einen Dämpfer kriegt und sich dann zumindest mal langsam in den nächsten 10 Jahre wieder, 10, 12, 20 Jahre, weiß nicht genau, sich wieder auf Richtung gute Firma, ja, bewegt und kein Geldgeier, ja, der mit seinen minderwertigen Produkten versucht, das Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen und das auch noch gut funktioniert, weil die Leute einfach das nicht kapieren, weil sie richtig eine richtige Hirnwäsche hinter sich haben. Ja. Und vielleicht schafft es dann Apple, wenn nämlich jetzt hier es auf einmal den Leuten bewusst wird, wenn dieses Reality Distortion Feel von Steve Jobs auf einmal nicht mehr vorhanden ist, wenn dann auf einmal ein Produkt vorgestellt wird, ja, und die Leute sagen genau das, was es ist. Das ist ja Mist. Ja. Wenn kein Steve Jobs kommt und hat ein wunderbares Touchscreen-Teil in der Hand und behauptet, Apple hat ein Touchscreen erfunden, ja, was einfach absolut bescheuert und hirnrissig ist, wer das wirklich glaubt, Leute, sorry, der ist verloren, ja, der ist einfach verloren. Da kann man auch nicht mehr drüber diskutieren dann, ja, das geht nicht. Und dann die Leute begeistert, ja, mit einer, was weiß ich, mit einer Einknopf-Fernbedienung, ja. Leute, also ich. Nein, das sowas kann einfach nicht sein. Aber wenn der Effekt weg ist, ja, wenn auf einmal irgendeiner da kommt und stellt ein neues Produkt vor und die Leute sagen dann, ja, und was bringt mir das Produkt mehr? Was bringt es effektiv? Was für Leistungsdaten hat das Teil? Warum sollte ich das Doppelte an Geld ausgeben für ein Gerät, dessen Leistungsdaten ich für eine anderen Firma für die Hälfte des Geldes haben kann? Also, hallo? Wenn das dann passiert, dann kommt Apple eben in Bedrängnis. Dann wird's kritisch und dann kann man beobachten vielleicht, wie Apple auch dann wieder versucht, vernünftige Produkte zu machen, die eben auch dem Kunden entgegenkommen und keine defekten iPhones verkauft, ja, und als also das dann abstreitet, ja, und sagt, der, das ist halt so, man hält es falsch, ja, das ist kein Fehler, und dann gleichzeitig den Leuten, um den Fehler auszumerzen, eben empfiehlt, ein Kondom drüber zu ziehen, also diesen Plastikschutz da, den es dann gibt. Und ja, wer sich das eben dann gefallen lässt, klar, bisher war das immer super gut, Steve hat es vorgeführt, da musste schon stimmen, oh, Stevie, oh, Wahnsinn, ja, super, ja, jetzt ist der eben nicht mehr da, jetzt kommt ein Tim Cook raus, vielleicht bei einer Keynote oder ein Phil Schiller, ja, und dann ist das alles schon mal ziemlich ernüchternd, ja. Vielleicht sind aber auch die Apple-Fans so schockiert, dass sie auch den Tim Cook als neuer Steve Jobs akzeptieren und ihm eine Zeit lang aus der Hand fressen. Wir werden sehen, was passiert. Es wird eine turbulente Zeit auf Apple zukommen. Angegriffen wird Apple ja von Android. Da haben sie schon den Markt quasi verloren. 54% der Smartphones in den USA laufen unter Android. Da ist Apple weit weg davon, ja, mit seinem iPhone, und deswegen gibt es ja auch diese Patentschlacht da jetzt, und damit verspielt natürlich Apple sein letztes Fünkchen PR, das sie hat, sein letztes Fünkchen an Sympathie von Nicht-Apple-Abhängigen, und da muss dann jedem ein Licht aufgehen und da muss dann jeder auch sehen, was das für eine Firma ist. Willkommen Second IBM, und da muss man eben seine Konsequenzen ziehen. So, damit habe ich das große Thema abgegrast. Mehr will ich auch nicht sagen. Ich habe noch einen Artikel da verlinkt. Da wird noch einiges andere angesprochen da drauf. Links findet ihr übrigens bei bei wochensicht.thenetcasts.com. Aber ich sag's nochmal am Ende der Sendung automatisch. SimCity Social, um jetzt einen krassen Wechsel zu vollführen, ja, ist kostenlos, ist frei auf Facebook jetzt zu haben, beziehungsweise was heißt zu haben, zu spielen. Und es hat groß eingeschlagen, wie eine Bombe. SimCity Social ist sozusagen auf allen Computern, ja. Und Facebook hat damit wieder mal ein Riesending an Land gezogen. Google Plus schickt sich ja an, hier Facebook kräftig Konkurrenz zu machen, ja. Zumindest hat noch nie ein Social Network so schnell so viele Benutzer, mittlerweile sind es glaube ich über 40 Millionen, wenn ich es richtig weiß, Benutzer bei Google Plus, und Google Plus ist noch nicht mal offiziell gestartet. Und da hat Facebook schon einige Zeit gebraucht, um das zu bekommen. Frage ist natürlich, ob das so weitergeht. Facebook ist ja bereits bei 750 Millionen, also so ein kleines bisschen dazwischen. Ja. Dennoch muss man sagen, hier hat Facebook wieder was ganz Schönes gemacht. Google Plus hätte das sich sollen einverleiben, und zwar kostet es, was es wolle, denn Spiele ist immer noch die Nummer 1. Das Nummer 1 Zugpferd bei diesen Social Networks, vor allem eben bei Facebook. Ja, ich weiß, es gibt viele Leute, die das hassen, aber es ist nun mal eben wichtig. Und was gibt es eben Sozialeres, als mit seinen Kumpels zu spielen? Es gibt nichts, was da besser ist. Und SimCity Social zeigt das mal wieder auf eindrucksvolle Weise. Das Konzept ist sehr, sehr gut. Natürlich ist es auch wieder darauf ausgelegt, dass man natürlich auch echtes Geld ausgeben sollte, um schneller voranzukommen, muss man nicht. Aber klar, das ist natürlich so. Die Machart finde ich sehr gut. Man hat also das Gefühl, dass ein echtes SimCity-Spiel, Quatsch, ich hab einen großen Fehler gemacht. Also nicht SimCity Social, habe ich das vorhin gesagt. Nein, es ist Sims Social natürlich. SimCity Social. Sims Social, ja, und da hat man auch das Gefühl, dass ein echtes Sims-Spiel quasi vorhanden ist. Einige sind wahrscheinlich jetzt entsetzt und sagen, ja, Sims will jetzt genau das nicht will. Aber ich meine, die Sims-Reihe ist ja extrem erfolgreich, ja, und deswegen kann man da sicherlich nicht das als negativ sagen, wenn man jetzt sagt, okay, das ist wie ein echtes Sims-Spiel, denn so ist das, und das ist auch gut so, und es macht richtig Spaß. Ich habe das schon jetzt einige Stunden angezockt, und ich kann nur sagen, fantastisch. Ich finde es sehr, sehr schön. Und was will man mehr, ne? Es ist kostenlos, man kann es angucken, man kann spielen. Und wenn man dann eben halt will und schneller vorankommen will, dann kann man halt auch mit Bargeld da was erreichen. Ja. Das ist allerdings auch ein kleines Manko. Ja. Das kann sehr schnell dazu führen, dass man sehr viel Geld ausgibt. Auch so der Druckfaktor hängt natürlich wie bei allen solchen Spielen hinten dran. Das heißt, wenn man hier jetzt jemand hat und der will mit einem The Sims Social spielen, und dann möchte man auch haben, dass der regelmäßig sein Haus besucht, sein Sim besucht und vielleicht was macht, ja, einem regelmäßig Geschenke schickt auf Steam und so weiter und so weiter. Das ist ein bisschen komisch. Also, was noch komisch ist, ist, dass man hier zwar eine andere Person wählen kann, ja, das heißt, man kann seinen Sim kann man benennen, wie man will, und das ist auch gut, dass man da nicht seinen Facebook-Namen nimmt, denn schon könnte es ein paar, ja, sag ich mal, Situationen geben, die ein bisschen verfänglich sind. Denn man kann nämlich mit einem Sim auch eine Beziehung anfangen. Also das heißt, der eigene Sim fängt mit dem anderen Sim eine Beziehung an. Und ich habe da wirklich Angst, dass das dann wieder genutzt wird, um hier wahre Freundschaften zu covern, und dann gibt es wieder jede Menge Ärger, und dann ist derjenige natürlich nur, ja, dann will derjenige natürlich wieder nicht mit anderen Leuten da auch das machen, ja, in der Partnerschaft und so weiter und so weiter. Also man kann quasi mit seinem Sim kann man mit dem Sim eines anderen eine Liebesbeziehung anfangen. Ja, und da sehe ich eben Probleme zukommen, dass die Leute das nicht kapieren, dass es nur ein Spiel ist, ja, und da was weiß ich alles Mögliche reininterpretieren auf diesem Netzwerk dann. Ja. Also total bescheuert ist diese Sache. Das hätte man vielleicht anders machen können. Vielleicht, dass man Liebesbeziehungen nur mit Computercharakteren anfangen kann, wie zum Beispiel eben ein Computercharakter, ein Computernachbar ist ja quasi vorhanden. Ja. So dass man vielleicht da mehrere Computernachbarn haben könnte und eben dann mit diesen nur solche tieferen Beziehungen anfangen kann. Ja, es ist ja schon so, dass man also jetzt auch, wenn man einen Sim besucht, Freundschaft, ja, und dann eben der nächste Dings ist dann eben auch Liebesbeziehung. Das heißt, es mutet schon komisch an, ja, wenn man dann zum Beispiel auf Facebook, auch wenn es eben dieses Sim Social Spiel ist, dann sowas anfängt mit einem anderen Sims Charakter. Aber deswegen ist es gut, dass man zumindest den Namen auch ganz frei gestalten kann. Und mein Charakter heißt auch nicht Rio Cook, ja, sondern eben anders. Übrigens, was mich ja auch geärgert hat, ja, dass jetzt der neue CEO von Apple Tim Cook heißt, ja. Also da ist man doch schon versucht, seinen Nachnamen abändern zu lassen, ja, wenn es nicht so verflucht teuer wäre und es da nicht überall geht, weil jetzt natürlich denken jetzt alle, ne, auch wenn ich den Namen schon lange benutze, ja, noch bevor Tim Cook natürlich hier auf der Bildfläche bei Apple erschienen ist, ja klar, ich dürfte mindestens so alt, wenn nicht sogar noch älter sein als Tim Cook, ja, jetzt sehen die Leute natürlich bei Facebook Rio Cook und denken, naja, der will hier einen auf Apple CEO machen oder der will nur ein paar Klicks bekommen, deswegen benutzt er den Namen Cook, damit eben Leute über Suchmaschinen und so weiter da weitergeleitet werden. Schade, 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 ich höre schon wieder Kritik kommen dann. Nein, ich habe nichts mit Tim Cook zu tun. Nein, ich hasse Apple. Ich will keine Klicks von Apple. Ja, das ist wirklich, Entschuldigung, das ist das Allerletzte, was ich will, dass noch mehr Apple-Fanatiker auf meinen Blog kommen. Das möchte ich überhaupt nicht haben. Allerdings, und auch da möchte ich meinen Frieden auch schließen mit den Apple-Benutzer, wenn ihr das jetzt zugehört habt und euch der Krage geplatzt ist. Leute, das ist nichts Persönliches, tut mir wirklich leid, aber ich muss es halt mal so krass sagen, das ist meine Meinung, aber ich stehe jedem zu, sich auch zu ändern und auch Fehler einzusehen und dann ist es okay. Ich finde es natürlich auch von mir aus nur bedingt okay, aber ich muss es halt so sagen, ich habe nichts gegen Apple-Benutzer, überhaupt nichts. Ich habe aber gegen die Leute was, die so total verblendet sind von Apple, ja, dass sie jeden Mist als gut empfinden. Und da muss ich sagen, diese Leute haben bei mir überhaupt nichts zu lachen. Die haben bei mir auch überhaupt nichts zu suchen auf meinen Seiten. Ja. Die werden bei mir nicht froh werden. Alle anderen, auch Apple-Fans, ja, die noch ihre Sicht auf haben oder ihre Ansichten offen lassen, auch für Kritik, berechtigte Kritik an Apple, die sind mir immer willkommen. Immer. Nichts lieber als das. Damit bin ich am Ende von der Rios Wochensicht und hier muss ich meinen Jingle starten. Moment. Seit alles über das Galaxy Tab läuft, habe ich ein bisschen Pause drin, weil ich das ja auch als sozusagen Prompter nutzt und so. Ja. Deswegen gibt es da als manchmal hier so eine kleine Pause, aber dann letztendlich kommt eben der Jingle doch. Und dann kann ich nämlich auch sagen, wo ihr mich erreichen könnt. Ja. Ihr könnt mich erreichen unter Twitter @ Rio unter oder über das Blog wochensicht.zenetcast.com. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, das ist immer der beste Weg. Wenn ihr mir etwas privat sagen wollt, was niemand sonst mitbekommen soll, könnt ihr mir schreiben rio@zenetcast.com. Immer die Mehrzahl beachten, zenetcasts. Alles zusammengeschrieben. .com. Und ihr könnt mich auch erreichen unter Facebook, unter Rios Page. Ja. Oder sucht einfach unter Rio Google und kriegt ihr auch die Fanpage. Und ihr könnt mich auch über Google Plus erreichen. Rio Cook ist da mein Real Name. Oh yeah. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, egal auf welche Art ihr mit mir in Kontakt kommt, wenn ihr mir eure Meinung sagen würdet, Kritik, Anregungen, Informationen oder Themenvorschläge, alles gerne gesehen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, ja, und lasst euch nicht veräppeln. Ja? Entschuldigung. Also bis nächste Woche. Tschüss.